Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 16. Januar 2025, heute mit der gedruckten neuen Weltwoche. Die Weltwoche existiert seit über 90 Jahren und sie ist bekannt, berühmt, berüchtigt, auch gefürchtet für ihren disruptiven, gelegentlich provokativen Journalismus. Provocare, lateinisch, das kommt von hervorrufen. Ja, man will etwas hervorrufen, man will etwas auslösen, nämlich eine Diskussion und vor allem eine Hinterfragung dessen, was unhinterfragt für wahr gehalten wird. Die Weltwoche hat immer wieder auch den Finger auf die hoffentlich wunde Stelle gelegt, auch auf jene Stellen, bei denen sich die anderen dann den Finger hinzulegen nicht getraut haben. Das ist wichtig. Und außerdem sind wir natürlich, ich ganz besonders, die Anwälte der Verdammten und Verfemten, die Robin Hoods, die Pflichtverteidiger im journalistischen Betrieb. Das heißt, wir geben auch jenen eine Stimme, mit denen unter Umständen niemand mehr redet, aber mit denen man eben reden sollte, um sich ein qualifiziertes Urteil zu bilden. Wir misstrauen den Gerichtshöfen der Moral, die keine Prozessordnung kennen. Da schauen wir hin und wir haben natürlich gelegentlich, auch da rede ich durchaus von mir, eine gewisse Vorliebe für den journalistischen Giftschrank. Also das, was den anderen überhaupt nicht behagt. Da steuern wir fast hypnotisch veranlagt, ferngesteuert, mit telepathischer Anziehungsenergie, darauf steuern wir zu. Und die Titelgeschichte unserer jüngsten Ausgabe, es ist die Nummer 2 im neuen Jahr, die beschäftigt sich mit einem absoluten Tabuthema, nämlich mit der Zuwanderung der Deutschen in die Schweiz. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, denn ich bin selber 25% Deutscher. Wir haben sehr viele Deutsche schon in der Schweiz und jedes Jahr kommen immer mehr 30.000, 40.000 Wandern aus. Eine regelrechte Fluchtbewegung, eine Abwanderungswelle findet da statt, vor allem auch von Fachkräften, gut qualifizierten Leuten, die dann natürlich Deutschland fehlen, was den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu der gloriosen Idee veranlasst hat, eine neue Bundesbehörde zur Rekrutierung von Fachkräften sich da einzubilden bzw. Deren Einführung zu fordern. Vielleicht wäre es klüger, einfach eine Mauer zu bauen, eine Brandmauer gegenüber der Schweiz, damit diese Fachkräfte da nicht mehr einfach abwandern. Man könnte sich natürlich auch überlegen, warum wandern sie ab? Vielleicht könnte man das eigene Land auch etwas attraktiver gestalten. Also, wir haben eine große Zuwanderung in die Schweiz, wir haben eine regelrechte Masseneinwanderung, nicht nur von Deutschen, aber eben auch von Deutschen in die Schweiz, und auf Masseneinwanderungen folgen in unserem Land auch immer die Masseneinbürgerungen. Und das ist ein Thema, das bei uns in der Politik noch überhaupt nicht diskutiert wird. Dabei ist es ein Thema von allergrößter Brisanz, denn Sie wissen, in der Schweiz haben die Bürger die am stärksten ausgebauten Volksrechte. Also wen wir da einbürgern, das ist hochrelevant für die politische Gegenwart und Zukunft unseres Landes. Und der berühmte Staatsrechtslehrer Zaccaria Giacometti hat in einer Rektoratsrede, also wirklich eine ganz aufsehenerregende Rede, damals 1952, glaube ich, war es, hat er gesagt, die Schweiz ist nicht exportierbar. Unser Staatsmodell funktioniert aufgrund der hier gewachsenen Traditionen und aufgrund der demokratischen Reife des schweizerischen Volkes. Und wenn Sie jetzt natürlich Leute aus unterschiedlichsten Kulturkreisen einbürgern, ohne diese Traditionen, dann hat das zwangsläufig Auswirkungen auf unser politisches Leben, auf die Existenz der Schweiz. Und jetzt bin ich bei den Deutschen, jetzt bin ich bei der Titelgeschichte von Christoph Mörgeli, die da mit der Lupe hinschaut und eben die kniffligen Fragen stellt. Und das ist kein Vorwurf an die Deutschen, die kommen. aber es ist eine wichtige Frage, die sich die Schweizer stellen müssen. Die Deutschen sind den Deutschschweizern in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich, aber in politischer Hinsicht unterscheiden wir uns sehr stark. Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber Deutsche haben eine andere Vorstellung vom Staat. Sie haben eine andere Vorstellung von dem, was eine Demokratie ist. Sie haben natürlich ihre historischen Erfahrungen, ihre historischen Traumata und die kann man nicht einfach über Bord werfen, wenn man in die Schweiz kommt. Und deshalb neigen natürlich Deutsche dazu, anders abzustimmen, wenn sie den Schweizer sind, als Schweizer, vor allem auch in Fragen der Europäischen Union, auch in Fragen der Zuwanderung, letztlich der nationalen Interessen, das ist ja bis vor kurzem in der Bundesrepublik ein toxischer Begriff gewesen. Und all diese Fragen wirft Christoph Mörgeli auf. Das wird natürlich zu reden geben, das wird auch den einen oder anderen verärgern, aber ich sage Ihnen, das ist eine produktive Irritation, die hier ausgelöst wird. Die deutsche Gefahr, wie viel Zuwanderung aus Deutschland verkraftet die Schweizer Demokratie? Christoph Mörgeli findet hier eine schleichende Übernahme unseres Landes statt, meine Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktionen und ich bin sicher, es wird da natürlich auch heftigste Gegenwehr geben. Wir lancieren jetzt die Debatte. Also auch die Plädoyers für die Zuwanderung aus Deutschland sind da gefragt. Wobei ich als 25% Deutscher auch einwenden möchte, man muss immer auch auf die Bundesrepublik schauen. Ich meine, die brauchen dann auch noch ein paar Deutsche, die da das Schlamassel wieder auslöffeln, was die Ampeln und anderen Regierungen angerichtet haben. Gorilla-Diplomatie, was ist denn da los? Ah, Trump, Putin und das Recht des Stärkeren. Unsere frühere Bundesrätin und Außenministerin Micheline Galmiret mit einer Intervention. Sie sehen also die Bandbreite der Meinungen in der Weltwoche sehr, sehr groß. Dann Victor Davis Hanson, der eminente Historiker, der Amerikaner, der selber in Kalifornien lebt, schreibt über das politisch korrekte Inferno in Los Angeles. Hochinteressant, was er zu sagen hat. Auch das andere Perspektiven als das, was sie zu Hause lesen können. Die Vernunft kehrt allmählich zurück. Matthias Matussek im Gespräch mit dem Psychologen und Bestsellerautor, früheren Universitätsprofessor Jordan Peterson, über den Zerfall linker Götzen und die Auferstehung des Christentums. Machiavellis Meisterschülerin Giorgia Meloni führt die stabilste Regierung der EU. Und darauf ist ebenfalls hinzuweisen Marcel Odermatt, der frischgebackene Herausgeber unseres neuen Ressorts Wirtschaft und Erfolg, hier übrigens mit einem Goldvreneli wunderbar bebildert. Er hat interviewt den Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann, der sagt, ich bin immer wieder begeistert von der Dynamik der Schweiz, wir auch, und unser Wirtschaftsteil Wirtschaft und Erfolg versteht sich auch als Hommage an diese Dynamik. Dann Sascha Viktorowitz, der Publizist und Unternehmer, langjährig früher im Tagesanzeiger tätig, eine bekannte Persönlichkeit in der Schweiz, mit einer sehr erschütternden Forderung, muss man sagen, auch eine Art Provokation, eine Wachrüttelung. Wir haben das nachgedruckt, das ist zuerst erschienen, dieser Text, in der schweizerischen Zeitschrift Tachles. Und er fordert hier, der Sascha Viktorowitz, wir brauchen Bürgerwehren. Die Schweiz lässt Juden im Kampf gegen Linksextreme und muslimische Faschisten allein. Gegen diese Art von Antisemitismus reicht verbaler Widerstand nicht. Das Dokument einer Empörung, dieser Text, wir drucken das ab und ich bin auch da sehr, sehr gespannt auf Ihre Reaktionen. Claude Lelouch im Gespräch mit Jürg Altweg. Lelouch war Präsident des NATO-Parlaments und französischer Europaminister. Er spricht über den Ukraine-Krieg und die sich anbahnende neue Weltordnung. Von Trumps Vize J.D. Vance erwartet er eine kopernikanische Revolution in Amerika. Und der Titel lautet «Wir Europäer sind die großen Verlierer dieses Kriegs». Dann sehr interessant die Recherche meines Kollegen David Biener, der Mann, der zwischen die Fronten geriet, SP-Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider ließ AHV-Chef Stefan Rossini fallen. Eine Untersuchung entlastet nun den treuen Parteigänger und ehemaligen Nationalrat. Recherchen zeigen, hinter der Personalie steckte der mächtige Gewerkschaftsbund. Dies ein Ausschnitt aus dem vielfältigen Konzert unserer Weltwoche. Doch jetzt die Nachrichten aus den Schweizer Zeitungen. Die wichtigste: der Rücktritt, von vielen als Erleichterung empfunden, der Rücktritt der bis vor kurzem Bundespräsidentin gewesenen Bundesrätin Viola Amherd. Die Wehrministerin tritt ab, und das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Schachzug der SVP, den Rücktritt von Frau Amherd zu fordern, dass das eigentlich darauf abzirkelte, sie in ihrem Amt zu betonieren, zu blockieren, auf das dann der nicht unbedingt Spezialfreund der SVP, Gerhard Pfister, einen etwas holprigeren Weg da in die Landesregierung finden würde. Jetzt aber tritt sie zurück, und dadurch bekommt natürlich auch das Manöver von Gerhard Pfister einen merkwürdigen Gou. Vielleicht haben sich die auch abgesprochen, Amherd und der Parteipräsident, die beiden Granden der Mitte, wenn man dieses Wort hier verwenden will. Das ist Doppelpassspiel auf engem politischem Raum. Der eine zieht sich zurück, der andere geht, damit der andere nach vorne gehen kann. Wir werden sehen. Das ist eben dieser Pöstchengeschacher im Bundesbären. Das ist eben das Problem der Schweizer Politik. Ich habe es gestern auch exemplifiziert. Ich habe es versucht darzustellen am Beispiel von Thierry Burkhardt, dem FDP-Präsidenten, der ja viele Stärken hat und auch viele gute Sachen schon gemacht hat, selbstverständlich. Aber jetzt eben bringt er sich da in Stellung als Vizepräsident und Stimmenzähler des Ständerates, um dann dort auf dieses Pöstchen vorzurücken, damit er sich dann vermutlich zurückziehen kann als Parteipräsident, um dann nach dem Rücktritt von Ignazio Cassis als FDP-Außenminister selber in die Grenze zu kommen. Und wissen Sie, was auch interessant ist? Die führenden Euroturbos im Schweizer Bundesrat, die uns diesen unseligen Rahmenvertrag, der ja gar nicht mehr Rahmenvertrag heißt, die haben gar keinen Namen mehr dafür. Beide diese Turbos, Amherd, die ist jetzt weg, die geht, und der Ignazio Cassis, da soll ja auch schon der Countdown laufen, die schleichen jetzt ab, meine Damen und Herren, oder es droht zumindest ein kollektives Abschleichen, und die Nachfolger sollen dann bitte schön diesen unseligen Vertrag auslöffeln. Frau Amherd hat doch am 20. Dezember bei dieser bühnenreifen Kabarettnummer, ich kann es nicht anders sagen, im Bundeshaus, als sie da diesen Vertrag da, diese Aushandlung präsentierte, zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ja gar nichts zu suchen gehabt hätte an jenem Tag. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Haben die sich schon geeinigt? Haben die sich schon verständigt? Frau Amherd hat gesagt, ja, die Schweiz und die EU hätten sich da verständigt. Was, die Schweiz? Also ich war nicht dabei, sie auch nicht. Sie sagen Schweiz, aber sie meinen sich selber. Also diese Kulissenschieberei da, dieses Kabuki-Theater im Bundeshaus, das hat einen zwangsläufig stutzig machen müssen, und jetzt stellt sich heraus, es ist genau so gekommen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Frau Amherd wollte einfach noch diesen Fototermin. Das ist die Essenz der Europapolitik, der Fototermin. Am Ende geht es einfach um einen Fototermin, und dass sie da noch ihre Unterschrift machen konnte unter diesem Vertrag, den es ja noch gar nicht gibt. Ich meine, das sind groteske Vorgänge, wie wir sie da erleben. Ein Wunder, dass die Schweiz eigentlich noch existiert angesichts dieser Verwerfungen. Jetzt tritt sie zurück, und ich muss Ihnen sagen, die Bilanz ist einfach verheerend. Die Journalisten schreiben, ja, sie habe da in der Außenpolitik noch Gutes bewegt. Ja, was denn? Die Beschädigung der Neutralität, dieser blinde NATO-Kurs. Die Neue Zürcher Zeitung wird das vermutlich bejubeln. Grossartig, sie hat uns in die NATO geführt, ja, damit die Schweiz dann auch an diesen sinnlosen Kriegen mitmachen kann. Das ist eine ganz brillante Politik, meine Damen und Herren. Nein, das ist eine schlechte Politik. Und was hat sie denn innenpolitisch bewegt? Ich wüsste nichts, was ich hier erwähnen kann. Ah ja, sie hat ihre Beraterin Brigitte Hauser-Süss 470.000 Franken Jahresberaterhonorar gezahlt. Das ist natürlich eine großartig, eine grandiose politische Leistung, dass man die eigene Vertraute dermaßen vergoldet. Das hat übrigens aufgedeckt David Biener, damals noch für die Neue Zürcher Zeitung tätig. Das hat ja massiv zu reden gegeben. Also da reiht sich ja ein Malheur als andere. Und jetzt haben wir auch noch das Debakel in der Schweizer Armee. Da hat sie auch nichts zustande gebracht. Da hat man sie künstlich hochgeschrieben von den Medien, um die SVP blöd hinzustellen und gesagt, ja, Frau Amherd, das ist da die ganz große Jeanne d'Arc aus dem Wallis. Sie bringt die Wehrfähigkeit der Armee wieder nach oben. Man glaubte phasenweise, sie laufe mit einer Ritterrüstung, mit einer vergoldeten im Bundeshaus herum. Aber das war eben Katzengold, das ist Scheingeld, da hat eben gar nichts, Scheingold, da hat eben gar nichts geglänzt. Das ist schon abgeblättert, bevor es überhaupt aufgetragen wurde, da diese polierte Oberfläche. Nein, sie hat da eben auch nichts zustande gebracht, außer vielleicht, dass sie da Anpassungen bei der Uniform hingekriegt hätten. Sie hat sich der NATO an den Hals geworfen, sie hat die Neutralität beschädigt, sie hat eine Politik gemacht, gerade auch als Bundespräsidentin, die geeignet ist, die Schweiz hier immer tiefer in diese Auseinandersetzungen, in diese fremden Händel hineinzuziehen, und eben innenpolitisch hat sie eigentlich nichts bewegt. Und so gesehen staune ich jetzt, dass sie ausgerechnet jetzt zurücktritt, wo doch die SVP diese Forderung erhoben hat, aber das folgt, nehme ich mal an, einem aufgezeichneten Drehbuch. Also Sie sehen, ich bin da sehr kritisch, aber vielleicht auch einseitig, meine Damen und Herren, liebe Amherd-Befürworter, schreiben Sie mir, wo sind die Leistungen dieser Bundespräsidentin, was kann ich morgen vielleicht noch nachtragen, um zu sagen, dass sie eben nicht alles so schlecht gemacht hat. Ich bin hier wirklich sehr gespannt und auch offen für solche Darlegungen. Ich leider kann hier wirklich tatsächlich nichts erkennen. Los Angeles brennt noch immer, zieht der Golden State die politischen Konsequenzen daraus. Allmählich merken sie ja die Medien, dass da der Klimawandel einfach die bequeme Ausrede ist und dass diese Brände, dieses brennende, eben politisch korrekte Inferno Los Angeles, das ist eben das Sinnbild für die marode, linke und woke Politik, deren Epizentrum Los Angeles ist, unter dem, soll ich sagen, überschätzten Gouverneur Gavin Newsom, der da zeitweise auch als neuer Stern am demokratischen Himmel gefeiert wurde. Nein, sie haben eben die Infrastruktur verlottern lassen. Sie haben die Feuerwehren nicht mit den nötigen Mitteln ausgestattet. Und wenn man davon ausgeht, dass der Klimawandel, wie das diese woken Grünen tun, dass der Klimawandel so etwas Gefährliches ist, ja, warum lässt du dann die Infrastrukturen zusammenfallen, die im Notfall geeignet wären, wenigstens die Auswirkungen dieser Erhitzung in den Griff zu bekommen? Triumphale Amtseinführung, Popmusik für den Macho-Man Donald Trump, unglaublich, Village People, die treten also wieder an mit dem unverkennbaren Sänger, etwas beleibter geworden. Ich kann mich noch erinnern, als Village People damals bei den Silvesterfeiern im deutschen oder im Schweizer, ich glaube im deutschen Fernsehen, aufgetreten sind mit ihrem YMCA. Das hat damals, wann war das, 1976, 77, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich dürfte damals um die 12 Jahre alt gewesen sein. Und jetzt ist da der Leadsänger der Village People an der Seite von Donald Trump. Unglaublich. Das ist ja auch faszinierend jetzt, Donald Trump. Der kommt ins Amt. Vor 8 Jahren hat man gesagt, da fast mit der Feuerzange hat man gedacht, da kommt so eine merkwürdige Figur, fast so eine Art ein Außerirdischer, der hier gar nichts zu suchen hat. Jetzt ganz etwas anderes. Man merkt plötzlich das Ansehen, der Respekt, dass sich der da durchgezogen hat. Die Amerikaner beten natürlich zu Recht auch den Erfolg an. Und wir sind sehr gespannt. Und am nächsten Montag ist ja seine große Inaugurationsrede. Und da wird die Welt natürlich mit gespitzten Ohren zuhören. Das wird sehr faszinierend sein. Koalitionsgespräche in Österreich. Die Konservativen müssen Kickl rote Linien aufzeigen. Sonst ist die Partei erledigt. Ach was, man muss sich einfach einigen auf eine vernünftige bürgerliche Politik. Dann eine Geschichte, die also aufwühlend ist, in der NZZ. Ein Vergewaltiger, der jahrelang nicht abgeschoben werden kann, ein Fall aus der Schweiz zeigt, woran Europas Asylsysteme kranken. Ja, das hätte man auch vorher wissen können. Die Fake News Fabrik im Bundeshaus hat gesagt, damals Schengen-Dublin, Dubliner Flüchtlingsabkommen, Migrations- und Asylabkommen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es werden viel weniger Asylanten in die Schweiz kommen. Es ist gar nicht mehr möglich, auf dem Landweg Asyl zu stellen in der Schweiz. Die Asylzahlen sind explodiert, meine Damen und Herren. Ja, man ist systematisch belogen worden. Wobei, Lüge sagt man ja nicht in der Politik, man sagt perspektivische Wahrheit, sozusagen. Ja, aus der Sicht des Betreffenden mag das sich so darstellen. Umgangssprachlich würden wir hier einfach von brandschwarzen Lügen sprechen. Ja, wir sind angelogen worden vom Bundesrat. Cancelt man Zuckerberg, fragt die Weltwoche. Nutzer kehren Facebook den Rücken, Werbekunden springen ab und Medien nehmen den Meta-Chef ins Visier. Jetzt müsste man vermutlich wieder Facebook-Aktien kaufen. Sparen bei der SRG, die Milliardärin jammert, nur glaubt ihr niemand mehr. Philipp Gut zerlegt, zerzaust da diese Jammerjaden unserer öffentlich-rechtlichen Monopolanstalt, die das nicht machen will, was jeder Unternehmer, was jeder Haushalt, was jeder Mensch in der Schweiz machen will, der einfach nicht quersubventioniert ist, der muss aufs Budget schauen, aufs Geld, auf die Ausgaben, auf die Einnahmen. Meine Damen und Herren, das ist von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste gewesen. Ich melde mich dann gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe und jetzt wieder noch eingemietet hier schön mit dem ausgewogenen Hintergrund. Ich danke Ihnen. Bis gleich, melde mich zurück.